Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
ÖVP und SPÖ setzen morgen ihre Sondierungen fort. Erstmals gibt es auch ein Treffen mit den Neos. Und Mehrheit lehnt Salzburger Stadtbahnprojekt S-Link ab. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Morgen Montag gehen die Sondierungen zwischen ÖVP und SPÖ weiter. Davor soll erstmals auch ein Treffen mit den Neos stattfinden. Laut dem zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner, ÖVP, geht es dabei vor allem um Vertrauensaufbau. Tanja Malle berichtet.
Der noch neue zweite Nationalratspräsident Peter Haubner ist der dienstälteste ÖVP-Abgeordnete mit reichlich Erfahrung in Sachen Regierungsverhandlungen. Seine Erwartungen an die Gesprächsrunden morgen schilderte er heute so.
Das ist einmal gegenseitiges Vertrauen aufbauen, schauen, wie man eben in diese Regierungsgespräche eintreten kann.
Haubner erkennt mehrere Schnittpunkte zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Konkret etwa,
wenn man sich die Programme anschaut, der SPÖ, der ÖVP und der Neos, dann gibt es ja für den Standort gemeinsame Schnittpunkte, zum Beispiel eine florierende Wirtschaft, gesicherte Arbeitsplätze, mehr Netto vom Brutto. Ich denke, das sind Punkte, die man ja gemeinsam festschreiben kann und jetzt muss man sich auf den Weg dorthin einigen.
So Haubner heute in der ORF-TV-Sendung Hohes Haus.
Bei der Volksbefragung über die geplante Salzburger Stadtregionalbahn S-Link hat eine Mehrheit das Projekt abgelehnt. 52,6% stimmten gegen, 47,4% für den Bau des milliardenschweren Infrastrukturprojekts. Noch nicht enthalten sind Briefwahlstimmen der Stadt Salzburg. Landeshauptmann Haslauer, ÖVP, spricht von einem knappen, aber eindeutigen Ergebnis. Israels Regierung hat sich zu den Angriffen auf Pager der Hisbollah-Miliz im Libanon vor gut 2 Monaten bekannt. Wie ein israelischer Regierungssprecher heute mitteilt, hat Ministerpräsident Netanyahu bestätigt, die Angriffe in Auftrag gegeben zu haben. Bei der Massenexplosion wurden 39 Menschen getötet und rund 3000 weitere verletzt. In der Fußball-Bundesliga setzt Rapid seine Erfolgsserie fort und gewinnt das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0.
Ja, Rapid ist wieder dran an Tabellenführer Sturm Graz. Die Hütteldorfer gewinnen vor fast 16.000 Besuchern mit 2:0 dank einer starken Anfangsphase. 11. Minute, das 1:0 durch Guido Burgstaller nach Kopfballvorlage von Luis Schaub. 12 Minuten später drehen sie es um. Luis Schaub macht das 2:0 nach Pass von Burgstaller. Rapid in der zweiten Hälfte, wie so oft, nicht mehr wiederzuerkennen. Klagenfurt hat einige Chancen, am Ende siegt aber Rapid 2:0. Salzburg verliert bei Blau-Weiß Linz 0:2. Ronaldo mit seinem 9. Saisontor führt damit in der Torschützenliste und der LASK gewinnt durch 2 Entrup-Tore in Altach 2:1.
Wolfgang Eichinger hat informiert. Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikal. Und jetzt zum Wetter.
Die Nacht verläuft teils nebelig, teils sternenklar, wobei sich Nebel und Hochnebel immer weiter ausbreiten und stellenweise dicht und gefrierend sein können, denn die Temperaturen sinken auf +5 bis -7 Grad. Morgen Montag bleibt es im Flachland, in den Becken Südösterreichs und in manchen Alpentälern den ganzen Tag nebelig trüb und der Nebel reicht zum Teil bis auf 1400 Meter hinauf. Im Bergland gibt es dagegen meist strahlenden Sonnenschein, nur im Westen ziehen zum Abend hin Wolken auf. Die Höchstwerte morgen bei Dauernebel um 3, sonst 5 bis 12 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
Der Radio Salzburg Kultursonntag.
Karin Buttenhauser begrüßt Sie zu einer Sendung mit Jagdgeschichten, die einem zu Herzen gehen. Liebe heißt eine dieser Geschichten. Sie stammt vom französischen Meister der Novelle von Guy de Maupassant. Am Ende einer erfolgreichen Jagd muss der Jäger in dieser Geschichte erkennen, was er mit seinem Abschuss angerichtet hat. Davor ist noch ein Klassiker dieses Genres zu hören, Krambambuli, verfasst vor 130 Jahren von der altösterreichischen Autorin Marie von Ebner-Eschenbach. Ganz zu Beginn steht eine kurze, heitere Jagdgeschichte, wem der Auermichel einmal begegnet ist. Verfasst und gelesen von Miguel Herz-Kestranek.
Wem der Auermichel einmal vor Weihnachten begegnet ist. Es war um die vorletzte Jahrhundertwende, als der allerhöchste Herr in Wien, der Kaiser Franz Josef, noch den riesigen Vielvölkerstaat regierte, an einem kalten Nachmittag, spät im November. Der erste Adventssonntag war gerade vorüber. Ein früher Wintereinbruch hatte die Wälder des Salzkammergutes tief verschneit, als der damals noch junge Auer Michel einmal mit seinem Wildererkumpan Toni in einem abgelegenen und schwer zugänglichen Gebiet unterwegs war, in dem man üblicherweise sicher sein konnte, niemandem zu begegnen, als sie sich plötzlich drei Jägern gegenüber sahen. Der besseren Kleidung und den augenscheinlich teuren Gewehren nach schienen es hohe Forstbeamte zu sein, und was zwei jungen Burschen mit umgehängten Wildererstutzen nun passieren würde, war abzusehen. Allein davonrennen war jetzt nicht mehr zu denken. Die Lage schien aussichtslos, und weil nichts mehr zu verlieren war, trat der Auer Michel, dessen Begleiter zitternd und mit gesenktem Kopf den Hut in der Hand neben ihm stand, schneidig die Flucht nach vorne an. Er blieb stehen und begann breitspurig: »Jo, wo kämpft's denn ihr eigentlich daher?« Man sei auf der Pirsch. Nach jenem legendären, hochtragenden Gamsbock wurde ihm lächelnd bedeutet, von dem die Jäger der Gegend seit dem Frühsommer sprachen, den aber noch kaum einer zu Gesicht bekommen hatte. Man habe sich wegen des hohen Schnees aber zuletzt wohl ein wenig im Gelände verirrt, man sei aber froh, einander begegnet zu sein, denn jetzt könne man gewiss sein, sich wieder auf dem rechten Weg zu befinden, und man wolle nun zum Ausgangspunkt zurückkehren. »Auf den kapitalen alten Riesenbock wurz's, da herum!« trumpfte der Michel auf, der erleichtert begriffen hatte, dass es ihm offenbar doch nicht an den Kragen gehen sollte. »Da habt ihr euch ja weit verstehen. Der steht ja ganz woanders«, setzte er forsch hinzu, als sei er der Jagdherr dieses Reviers, über dessen Wildbestand obendrein nur er genaue Kenntnis hätte. Die drei Herren bedankten sich lächelnd für diese erschöpfende Auskunft und setzten ihren unwegsamen Abstieg fort. »Na, wo sagst du, Hosenbrunzer?« stieß der Auer Michel stolz über seine Couragiertheit seinen immer noch wie erstarrt dastehenden Kameraden in die Seite. »Jo, was denn du nicht, wer der eine von die Jager gewesen ist?« stotterte dieser bleich. »Der Kaiser!« »Ha, der Kaiser, das glaub ich nie, das möchte ich sehen.« Mit diesen Worten wandte sich der Ungläubige um, lief den drei Jägern hinterher, so schnell ihm das der hohe Schnee ermöglichte, und als er sie erreicht hatte, pflanzte er sich vor ihnen auf. »Wisst's was? Der Toni hat gemordet!« Hier verstummte er mit einem Mal und stand wie vom Schlag gerührt, denn jetzt erst erkannte er, dass wirklich einer der drei Kaiser Franz Josef war, der ganz gegen seine Gewohnheit noch einmal für zwei Tage von Wien gekommen war, um vor Weihnachten den Wunderbock, den er im Sommer einmal ganz knapp verfehlt hatte, doch noch zu erlegen. Mit zweien seiner Jäger war er aus dem nahen Bad Ischl in die St. Gildner Gegend gekommen, stand nun leibhaftig vor dem Auer Michel und nickte ihm freundlich zu. Im ersten Schreck glotzte dieser den allerhöchsten Herrn nur sprachlos an. Dann fiel er, wie vom Blitz getroffen, auf die Knie, bekreuzigte sich wie vor dem Allerheiligsten in der Kirche und zugleich platzte es aus ihm heraus: »Leg mich nur Arsch, grüß Gott, Herr Kaiser!« Es dürfte dies wohl das einzige Mal in seiner langen Karriere als Monarch gewesen sein, dass dem alten Habsburger mit diesen Worten Ehrerbietung gezollt wurde. Der Kaisergruß des Auer Michel jedenfalls hat in seiner Mischung aus unverfälschtem Volksmund und hochachtungsvoller Verehrung bis heute nichts an urwüchsiger Strahlkraft eingebüßt.
Miguel Herz-Kestranek war das mit einer seiner Erzählungen über den Auer Michel, einem Knecht in St. Gilgen. Nachzulesen in dem Buch »Wie der Auer Michel einen Christbaum holen ging«, erschienen im Ibera Verlag. Auch die Musik dieser Sendung verweist auf die Jagd. Den Beginn macht Manfred Mann. Fox on the Run.
This woman tempted me, oh yes, and took me for a ride. Like a weary fox, I need a place to hide. She walked through the corn leading down to the river. Her hair shone like gold in the hot morning sun. She took all the love that a poor boy could give her. So we'll talk about the world and friends we used to know. I'll illustrate a girl who put me on the floor. The game is nearly up. Hounds are at my door. I saw her walk through the corn leading down to the river.
Ein Klassiker unter den Tiergeschichten ist die Erzählung Krambambuli von Marie von Ebner-Eschenbach. Die Geschichte über einen Hund, der in einen Treuekonflikt zwischen seinem alten und dem neuen Besitzer gerät, ist bereits einige Male verfilmt worden. Zuletzt 1998 unter der Regie von Xaver Schwarzenberger mit Tobias Moretti und Gabriel Barilli. Die folgende Aufnahme aus unserem Archiv wird gelesen von Erna Korhel.
Vorliebe empfindet der Mensch für allerlei Dinge und Wesen. Aber Liebe, die echte, unvergängliche, die lernt er, wenn überhaupt, nur einmal kennen. So wenigstens meint der Herr Revierjäger Hopp. Wie viele Hunde hat er schon gehabt und auch gern gehabt. Aber lieb, was man sagt, lieb und unvergesslich, ist ihm nur einer gewesen, der Krambambuli. Er hatte ihn im Wirtshaus zum Löwen in Wischau von einem vazierenden Forstgehilfen gekauft oder eigentlich eingetauscht. Gleich beim ersten Anblick des Hundes war er von der Zuneigung ergriffen worden, die dauern sollte bis zu seinem letzten Atemzuge. Dem Herrn des schönen Tieres, der am Tische vor einem geleerten Branntweingläschen saß und über den Wirt schimpfte, weil dieser kein zweites umsonst hergeben wollte, sah der Lump aus den Augen. Obwohl sich Hopp ungern in schlechte Gesellschaft begab, nahm er trotzdem Platz neben dem Burschen und begann sogleich ein Gespräch mit ihm. Da bekam er es denn bald heraus, dass der Vagabund den Stutzen und die Jagdtasche dem Wirt bereits als Pfänder ausgeliefert hatte und dass er jetzt auch den Hund als solches hergeben möchte. Der Wirt jedoch, der schmutzige Leuteschinder, wollte von einem Pfand, das gefüttert werden muss, nichts hören. Herr Hopp sagte vorerst kein Wort von dem Wohlgefallen, das er an dem Hunde gefunden hatte, ließ aber eine Flasche von dem guten Danzinger Kirschbranntwein bringen, den der Löwenwirt damals führte, und schenkte dem Vazierenden fleißig ein. Nun, in einer Stunde war alles in Ordnung. Der Jäger gab 12 Flaschen von demselben Getränke, bei dem der Handel geschlossen worden. Der Nichtsnutz gab den Hund. Zu seiner Ehre muss man gestehen, nicht leicht. Die Hände zitterten ihm so sehr, als er dem Tier die Leine um den Hals legte, dass es schien, er werde mit dieser Manipulation immer mehr zurechtkommen. Hopp wartete geduldig und bewunderte im Stillen den, trotz der schlechten Kondition, in der er sich befand, wundervollen Hund. Dem Jäger lachte das Herz im Leibe über den prächtigen Handel, den er gemacht hatte. Er stand nun auf, ergriff die Leine, die zu verknoten dem Vazierenden endlich gelungen war, und fragte, »Wie heißt er denn?« »Er heißt wie das, wofür ihr ihn kriegt.« »Krambambuli«, lautete die Antwort. »Oh, gut, gut, Krambambuli. So, komm.« »Na, wirst gehen? Vorwärts.« Tja, er konnte lang rufen, pfeifen, zerren. Der Hund gehorchte ihm nicht, wandte den Kopf dem zu, den er noch für seinen Herrn hielt, heulte, als dieser ihm zuschrie, Marsch, und den Befehl mit einem tüchtigen Fußtritt begleitete, suchte aber sich immer wieder an ihn heranzudrängen. Erst nach einem heißen Kampfe gelang es Herrn Hopp, die Besitzergreifung des Hundes zu vollziehen. Gebunden und geknebelt musste er zuletzt in einem Sack auf die Schulter geladen und so bis in das mehrere Wegstunden entfernte Jägerhaus getragen werden. 2 volle Monate brauchte es, bevor Krambambuli, halb tot geprügelt, nach jedem Fluchtversuch mit dem Stachelhalsband an die Kette gelegt, endlich begriff, wohin er jetzt gehöre. Dann aber, als seine Unterwerfung vollständig geworden war, was für ein Hund wurde er da! Keine Zunge schildert, kein Wort ermisst die Höhe der Vollendung, die er erreichte. Nicht nur in der Ausübung seines Berufes, sondern auch im täglichen Leben. Als eifriger Diener, guter Kamerad und treuer Freund und Hüter. Dem fehlt nur die Sprache, heißt es von anderen intelligenten Hunden. Dem Krambambuli fehlte sie nicht. Sein Herr zumindest pflog lange Unterredungen mit ihm. Die Frau des Revierjägers wurde ordentlich eifersüchtig auf den Bulli, wie sie ihn geringschätzig nannte. Manchmal machte sie ihrem Manne Vorwürfe. Sie hatte den ganzen Tag in jeder Stunde, in der sie nicht aufräumte, wusch oder kochte, schweigend gestrickt. Am Abend, nach dem Essen, wenn sie wieder zu stricken begann, hätte sie gern eins dazu geplaudert. »Weiß denn immer nur dem Bulli was zu erzählen, Hopp, mir nie? Du verlernst vor lauter Sprechen mit dem Vieh das Sprechen mit den Menschen.« Der Revierjäger gestand sich, dass etwas Wahres an der Sache sei, aber zu helfen wusste er nicht. 2 Jahre waren vergangen, da erschien eines Tages die Gräfin, die Frau seines Brotherrn, im Hause des Jägers. Er wusste gleich, was der Besuch zu bedeuten hatte, und als die gute schöne Dame begann, »Morgen, lieber Hopp, ist der Geburtstag des Grafen«, setzte er ruhig und schmunzelnd fort, »und da möchten hochgräfliche Gnaden dem Herrn Grafen ein Geschenk machen und sind überzeugt, mit nichts anderem so viel Ehre einlegen zu können wie mit dem Krambambuli.« Die Gräfin errötete vor Vergnügen über dieses freundliche Entgegenkommen und sprach gleich von Dankbarkeit und bat den Preis nur zu nennen, der für den Hund zu entrichten wäre. Der alte Fuchs von einem Revierjäger kicherte, tat sehr demütig und rückte auf einmal mit der Erklärung heraus. Hochgräfliche Gnaden, wenn der Hund im Schlosse bleibt, nicht jede Leine zerbeißt, nicht jede Kette zerreißt oder, wenn er sie nicht zerreißen kann, sich bei den Versuchen, es zu tun, erwürgt, dann behalten ihn hochgräfliche Gnaden umsonst. Dann ist er mir nichts mehr wert. Die Probe wurde gemacht, aber zum Erwürgen kam es nicht, denn der Graf verlor früher die Freude an dem eigensinnigen Tier. Vergeblich hatte man es durch Liebe zu gewinnen, mit Strenge zu bändigen gesucht. Er biss jeden, der sich ihm näherte, versagte das Futter und viel hat der Hund eines Jägers ohnehin nicht zuzusetzen, kam ganz herunter. Nach einigen Wochen erhielt Hopp die Botschaft, er könne sich seinen Köter abholen. Als er eilends von der Erlaubnis Gebrauch machte und den Hund in seinem Zwinger aufsuchte, da gab's ein Wiedersehen unermesslichen Jubels voll. Krambambuli erhob ein wahnsinniges Geheul, sprang an seinem Herrn empor, stemmte die Vorderpfoten auf seine Brust und leckte die Freudentränen ab, die dem Alten über die Wangen liefen. Um dieselbe Zeit trieb nicht nur in den gräflichen Forsten, sondern in der ganzen Umgebung eine Bande Wildschützen ihr tolldreistes Wesen. Der Anführer sollte ein verlottertes Subjekt sein. Den Gelben nannten ihn die Holzknechte, die ihn in irgendeiner übel berüchtigten Spelunke beim Branntwein trafen. Die Jäger, die ihm hier und da schon auf der Spur gewesen waren, ihm aber nie hatten beikommen können. Und endlich die Kundschafter, deren er unter dem schlechten Gesindel in jedem Dorfe mehrere besaß. Er war wohl der frechste Geselle, der jemals ehrlichen Jägersmännern etwas aufzulösen gab. Musste auch selbst vom Handwerk gewesen sein, sonst hätte er das Wild nicht mit solcher Sicherheit aufspüren und nicht so geschickt jeder Falle, die ihm gestellt wurde, ausweichen können. Die Wild- und Waldschäden erreichten eine unerhörte Höhe. Das Forstpersonal befand sich in grimmigster Aufregung. Da begab es sich nur zu oft, dass die kleinen Leute, die bei irgendeinem unbedeutenden Waldfrevel ertappt wurden, eine härtere Behandlung erlitten, als zu anderer Zeit geschehen wäre und als gerade noch zu rechtfertigen war. Und darüber herrschte in allen Ortschaften größte Erbitterung. Dem Oberförster, gegen den der Hass sich zunächst wandte, kamen gut gemeinte Warnungen in Menge zu. Die Raubschützen, hieß es, hätten einen Eid darauf geschworen, bei der ersten Gelegenheit exemplarische Rache an ihm zu nehmen. Er, ein rascher, kühner Mann, schlug das Gerede in den Wind und sorgte mehr denn je dafür, dass weit und breit kund werde, wie er seinen Untergebenen die rücksichtsloseste Strenge anbefohlen habe. Am häufigsten rief der Oberförster dem Revierjäger Hopp die scharfe Handhabung seiner Amtspflicht ins Gedächtnis und warf ihm zuweilen Mangel an Schneid vor. Wozu freilich der Alte nur lächelte. Der Krambambuli aber, den er bei solcher Gelegenheit von oben herunter anblinzelte, gähnte laut und wegwerfend. Übel nahmen er und sein Herr dem Oberförster nichts. Der Oberförster war ja der Sohn des Unvergesslichen, bei dem Hopp das edle Weidwerk erlernt. Und Hopp hatte wieder ihn als kleinen Jungen in die Rudimente des Berufes eingeweiht. Die Plage, die er einst mit ihm gehabt, hielt er heute noch für eine Freude, war stolz auf den ehemaligen Zögling und liebte ihn trotz der rauen Behandlung, die er so gut wie jeder andere von ihm erfuhr. Eines Junimorgens traf er den Oberförster eben wieder bei einer Exekution. Es war im Lindenrondell, am Ende des herrschaftlichen Parks, der an den Grafenwald grenzte, und in der Nähe der Kulturen, die der Oberförster am liebsten mit Pulverminen umgeben hätte. Die Linden standen just in schönster Blüte und über diese hatte ein Dutzend kleiner Jungen sich herangemacht. Wie Eichkätzchen krochen sie auf den Ästen der herrlichen Bäume herum, brachen alle Zweige, die sie erwischen konnten, ab und warfen sie zur Erde. Zwei Weiber lasen die Zweige hastig auf und stopften sie in Körbe, die schon mehr als zur Hälfte mit dem duftenden Raub gefüllt waren. Der Oberförster raste in unermesslicher Wut. Er ließ durch seine Heger die Buben nur so von den Bäumen schütteln, unbekümmert um die Höhe, aus der sie fielen, und während sie wimmernd und schreiend um seine Füße krochen, der eine mit zerschundenem Gesicht, der andere mit ausgerenktem Arm, ein dritter mit gebrochenem Bein, zerbläute er eigenhändig die beiden Weiber. In einer von ihnen erkannte Hopp die Dirne, die das Gerücht als die Geliebte des Gelben bezeichnete. Und als die Körbe und die Tücher der Weiber und die Hüte der Buben als Pfand genommen wurden und Hopp den Auftrag bekam, sie aufs Gericht zu bringen, konnte er sich eines schlimmen Vorgefühls nicht erwehren. Der Befehl, den ihm damals der Oberförster zurief, wild wie ein Teufel in der Hölle und wie ein solcher umringt von jammernden und gepeinigten Sündern, ist der letzte gewesen, den der Revierjäger von ihm erhalten hat. Eine Woche später traf er ihn wieder im Lindenrondell. Tot. Aus dem Zustande, in dem die Leiche sich befand, war zu ersehen, dass sie hierher, und zwar durch Sumpf und Geröll, geschleppt worden war, um an dieser Stelle aufgebahrt zu werden. Der Oberförster lag auf abgehauenen Zweigen, die Stirn mit einem dichten Kranz aus Lindenblüten umflochten, und einen ebensolchen als Bandelier um die Brust gewunden. Sein Hut stand neben ihm, mit Lindenblüten gefüllt. Auch die Jagdtasche hatte der Mörder ihm gelassen, nur die Patronen herausgenommen und statt ihrer Lindenblüten hineingesteckt. Der schöne Hinterlader des Oberförsters fehlte und war durch einen elenden Schießprügel ersetzt. Als man später die Kugel, die seinen Tod verursacht hatte, in der Brust des Ermordeten fand, zeigte es sich, dass sie genau in den Lauf dieses Schießprügels passte, der dem Oberförster gleichsam zum Hohne über die Schulter gelegt worden war. Hopp stand beim Anblick der entstellten Leiche regungslos vor Entsetzen. Er hätte keinen Finger heben können. Und auch das Gehirn war ihm wie gelähmt. Er starrte nur und starrte und dachte anfangs gar nichts. Und erst nach einer Weile brachte er es zu einer Beobachtung, einer bestimmten stummen Frage. Was hat denn der Hund? Krambambuli beschnüffelt den toten Mann, läuft wenig gescheit um ihn herum, die Nase ihm am Boden. Einmal winselt er, einmal stößt er einen schrillen Freudenschrei aus, macht ein paar Sätze, bellt. Und es ist gerade so, als erwache in ihm eine längst erstorbene Erinnerung. Hierher, ruft Hopp, daher. Und Krambambuli gehorcht, sieht aber seinen Herrn in allerhöchster Aufregung an und, wie der Jäger sich auszudrücken pflegte, sagt ihm, ich bitte dich um alles in der Welt, siehst du denn nichts? Riechst du denn nichts? O lieber Herr, schau doch, riech doch, komm, daher komm, und tupft mit der Schnauze an des Jägers Knie und schleicht sich oft umsehend, als frage er, folgst du mir, zu der Leiche zurück und fängt an, das schwere Gewehr zu heben und zu schieben und ins Maul zu fassen, in der offenbaren Absicht, es zu apportieren. Dem Jäger läuft ein Schauer über den Rücken und allerlei Vermutungen dämmern in ihm auf. Aber weil das Spintisieren nicht seine Sache ist, es ihm auch nicht zukommt, der Obrigkeit Lichter aufzustecken, sondern vielmehr den grässlichen Fund, den er getan hat, unberührt zu lassen und seiner Wege, das heißt Rekte, zu Gericht in diesem Fall zu gehen, so tut er denn einfach, was ihm zukommt. Nachdem es geschehen und alle Förmlichkeiten, die das Gesetz bei solchen Katastrophen vorschreibt, erfüllt, der ganze Tag und auch ein Stück der Nacht darüber hingegangen sind, nimmt Hopp, ehe er schlafen geht, noch seinen Hund vor. Mein Hund, spricht er. Jetzt ist die Gendarmerie auf den Beinen. Jetzt gibt's Streifereien ohne Ende. Wollen wir es nicht anderen überlassen, den Schuft, der unseren Oberförster erschossen hat, wegzuputzen aus der Welt. Mein Hund kennt den niederträchtigen Strolch. Kennt ihn. Ja, ja. Aber das braucht niemand zu wissen. Seelenkundige haben den geheimnisvollen Drang zu erklären gesucht, der manchen Verbrecher stets wieder an den Schauplatz seiner Untat zurückjagt. Hopp wusste von diesen gelehrten Ausführungen nichts, strich aber dennoch ruhend rastlos mit seinem Hunde in der Nähe des Lindenrondells herum. Am 10. Tage nach dem Tode des Oberförsters hatte er zum ersten Mal ein paar Stunden lang an etwas anderes gedacht als an seine Rache und sich im Grafenwald mit dem Bezeichnen der Bäume beschäftigt, die beim nächsten Schlag ausgenommen werden sollten. Wie er nun mit seiner Arbeit fertig ist, hängt er die Flinte wieder um und schlägt den kürzesten Weg ein. Quer durch den Wald gegen die Kulturen in der Nähe des Lindenrondells. Im Augenblick, in dem er auf den Fußsteig treten will, der längs des Buchenzaunes läuft, ist ihm, als höre etwas im Laube rascheln. Gleich darauf herrscht jedoch tiefe Stille. Tiefe, anhaltende Stille. Fast hätte er gemeint, es sei nichts Bemerkenswertes gewesen, wenn nicht der Hund so merkwürdig dreingeschaut hätte. Der stand mit gesträubtem Haar, den Hals vorgereckt, die Rute aufrecht und glotzte eine Stelle des Zaunes an. Oho, dachte Hopp. Na, wart, Kerl, wenn du's bist. Trat hinter einen Baum und spannte den Hahn seiner Flinte. Sein Herz pochte ihm wie rasend und sein ohnehin kurzer Atem wollte ihm völlig versagen, als plötzlich durch den Zaun der Gelbe auf den Fußsteig trat. Zwei junge Hasen hingen an seiner Weittasche und auf seiner Schulter am wohlbekannten Juchtenriemen der Hinterlader des Oberförsters. Nun wäre es eine Passion gewesen, den Racker niederzubrennen aus sicherem Hinterhalt. Aber nicht einmal auf den schlechtesten Kerl schießt der Jäger Hopp, ohne ihn angerufen zu haben. Mit einem Satz springt er hinter dem Baum hervor auf den Fußsteig und schreit, »Gib dich, Vermaledeiter!« Und als der Wildschütz zur Antwort den Hinterlader von der Schulter reißt, gibt der Jäger Feuer. All ihr Heiligen, ein sauberes Feuer. Die Flinte knackst, anstatt zu knallen. Sie hat zu lange mit aufgesetzter Kapsel im feuchten Wald am Baum gelehnt. Sie versagt. Gute Nacht, so sieht das Sterben aus, denkt der Alte. Doch nein, er ist heil. Sein Hut nur fliegt von Schroten durchlöchert ins Gras. Der andere hat auch kein Glück. Das war der letzte Schuss in seinem Gewehr. Und zum nächsten zieht er eben erst die Patrone aus der Tasche. Pack an, ruft Hopp seinem Hunde zu. Pack an! Und hierher, zu mir, Krambambuli, lockt es drüben mit altbekannter Stimme. Der Hund aber. Was sich nun begab, begab sich viel rascher, als man es erzählen kann. Krambambuli hatte seinen ersten Hahn erkannt und rannte auf ihn zu, bis in die Mitte des Weges. Da pfeift Hopp und der Hund macht kehrt. Der Gelbe pfeift und der Hund macht wieder kehrt und windet sich in Verzweiflung auf einem Fleck in gleicher Distanz von dem Jäger wie von dem Wildschützen, zugleich hingerissen und gebannt. Zuletzt hat das arme Tier den trostlos unnötigen Kampf aufgegeben und seinen Zweifeln ein Ende gemacht, aber nicht seiner Qual. Bellend, heulend, den Bauch am Boden, den Körper gespannt wie eine Sehne, den Kopf emporgehoben, als rief es den Himmel zum Zeugen seines Seelenschmerzes an, kriecht es seinem ersten Herrn zu. Bei dem Anblick wird Hopp von Blutdurst gepackt. Mit zitternden Fingern hat er die neue Kapsel aufgesetzt. Mit ruhiger Sicherheit legt er an. Auch der Gelbe hat den Lauf wieder auf ihn gerichtet. Diesmal gilt's, das wissen die beiden, die einander auf dem Korn haben. Und was auch in ihnen vorgehen möge, sie zielen so ruhig wie ein paar gemalte Schützen. Zwei Schüsse fallen, der Jäger trifft, der Wildschütz fehlt. Warum? Weil er vom Hunde mit stürmischer Liebkosung angesprungen, gezuckt hat im Augenblick des Losdrückens. Bestie zischt er noch, stürzt rücklings hin und rührt sich nicht mehr. Der ihn gerichtet, kommt langsam herangeschritten. Du hast genug, denkt er, um jedes Schrotkorn wär's schad bei dir. Trotzdem stellt er die Flinte auf den Boden und lädt von Neuem. Der Hund sitzt aufrecht vor ihm, lässt die Zunge heraushängen, keucht kurz und laut und sieht ihm zu. Und als der Jäger fertig ist und die Flinte wieder zur Hand nimmt, halten sie ein Gespräch, von dem kein Zeuge ein Wort vernommen hätte, wenn es auch statt eines Toten ein Lebendiger gewesen wäre. Weißt du, für wen das Blei gehört? Ich kann es mir denken. Deserteur, kein Faktor, Pflicht und treu vergessene Kanaille. Ja, Herr, jawohl, du warst meine Freude. Jetzt ist's vorbei. Ich habe keine Freude mehr an dir. Begreiflich, Herr. Und Krambambuli legte sich hin, drückte den Kopf auf die ausgestreckten Vorderpfoten und sah den Jäger an. Ach, hätte das verdammte Vieh ihn nur nicht angesehen. Da würde er ein rasches Ende gemacht und sich und dem Hunde viel Pein erspart haben. Aber so geht's nicht. Wer könnte ein Geschöpf niederknallen, das einen so ansieht? Herr Hopp murmelte ein halbes Dutzend Flüche zwischen den Zähnen, einer gotteslästerlicher als der andere, hängte die Flinte wieder um und nimmt dem Raubschützen noch die jungen Hasen ab und geht. Der Hund folgte ihm mit den Augen, bis er zwischen den Bäumen verschwunden war, stand dann auf und sein mark- und beinerschütterndes Wehgeheul durchdrang den Wald. Ein paar Mal drehte er sich im Kreise und setzte sich wieder aufrecht neben den Toten hin. So fand ihn die gerichtliche Kommission, die von Hopp geleitet bei sinkender Nacht erschien, um die Leiche des Raubschützen in Augenschein zu nehmen und fortschaffen zu lassen. Krambambuli wich einige Schritte zurück, als die Herren herantraten. Einer von ihnen sagte zu dem Jäger, »Das ist ja Ihr Hund!« »Ich habe ihn hier als Schildwache zurückgelassen«, antwortete Hopp, der sich schämte, die Wahrheit zu sagen. Aber was half's? Sie kam doch heraus. Denn als die Leiche auf den Wagen geladen und fortgeführt wurde, trottete Krambambuli gesenkten Kopfes und mit eingezogenem Schwanze hinterher. Unweit der Totenkammer, in der der Gelbe lag, sah ihn der Gerichtsdiener noch am folgenden Tage herumstreichen. »Geh nach Haus!« Krambambuli fletschte die Zähne gegen ihn und lief davon. Wie der Mann meinte, in der Richtung des Jägerhauses. Aber dorthin kam er nicht. sondern führte ein elendes Vagabundenleben. Verwildert, zum Skelett abgemagert, umschlich er einmal die armen Wohnungen der Häusler am Ende des Dorfes. Plötzlich stürzte er auf ein Kind los, das vor der letzten Hütte stand, und entriss ihm gierig das Stück harten Brotes, an dem es nagte. Das Kind blieb starr vor Schrecken, aber ein kleiner Spitz sprang aus dem Hause und bellte den Räuber an. Dieser ließ sogleich seine Beute fahren und entfloh. Am Abend desselben Tages stand Hopp vor dem Schlafengehen am Fenster und blickte in die schimmernde Sommernacht hinaus. Da war ihm, als sehe er jenseits der Wiese am Waldesaum den Hund sitzen, die Stätte seines ehemaligen Glückes unverwandt und sehnsüchtig betrachtend, der treuerste der Treuen herrenlos. Der Jäger schlug den Laden zu und ging zu Bett. Aber nach einer Weile stand er auf und trat wieder ans Fenster. Der Hund war nicht mehr da. Und wieder wollte er sich zur Ruhe begeben, und wieder fand er sie nicht. Er hielt es nicht mehr aus. Sei es, wie es sei, er hielt es nicht mehr aus ohne den Hund. Ich hol ihn heim. Und bei diesem Gedanken fühlte er sich wie neugeboren. Am nächsten Morgen war er angekleidet, befahl seiner Alten, mit dem Mittagessen nicht auf ihn zu warten, und sputete sich hinweg. Wie er aber aus dem Hause trat, stieß sein Fuß an denjenigen, den er in der Ferne zu suchen ausging. Trambambuli lag verendet vor ihm, den Kopf an die Schwelle gepresst, die zu überschreiten er nicht mehr gewagt hatte. Der Jäger verschmerzte ihn nie. Die Augenblicke waren seine besten, in denen er vergaß, dass er ihn verloren hatte. In freundliche Gedanken versunken, intonierte er dann sein berühmtes »Was macht denn mein Krambam?« Aber mitten in dem Worte hielt er bestürzt inne, schüttelte das Haupt und sprach mit einem tiefen Seufzer: »Schart um den Hund!«
Erna Korhel las Krambambuli, die vielleicht berühmteste Erzählung der altösterreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Musik jetzt von Yvonne Katterfeld, Jäger der Zeit.
Vor der Tür dieser Tag fing vor Stunden schon ohne dich an. Unter dir deine Stadt, Menschen hetzen die Straßen entlang. Neben dir schiefe Türme aus Glas und Papier, noch nicht mal geduscht und es ist schon halb vier. Wir sind Jäger der Zeit und dieser Druck ist so viel, doch zum Loslassen fehlt dir die Kraft. Wenn der Tag neu erwacht, ist er auch schon verweht. Wie schnell du auch lebst, du kommst immer zu spät. Wir sind Jäger der Zeit und
Zwei Männer gehen in der folgenden Geschichte auf die Jagd. Trotz der großen Kälte verläuft diese Jagd eigentlich nach Plan. Aber am Ende bleibt bei einem der beiden doch ein schaler Nachgeschmack. Fritz von Friedl liest Liebe von Guy de Maupassant.
Ich lese soeben in der Zeitung über eine Liebestragödie, die sich jüngst ereignet hat. Ein Er hat eine Sie erschossen und danach sich selbst. Das alles geschah, wie es heißt, aus Liebe. Ich kenne die beiden nicht, sie gehen mich als Persona nichts an. Mich interessiert nur ihre Liebe und auch nicht deshalb, weil sie mich etwa in Erstaunen gesetzt und nachdenklich gemacht oder gar gerührt und erschüttert hätte, sondern insofern, als sie mich an ein unvergessliches Jagdabenteuer aus meiner Jugendzeit erinnert, das mich gelehrt hat, was die Liebe ist. Damals stand es vor meinen Augen an den Himmel gezeichnet, wie den ersten Christen das Kreuz des Herrn. Ich bin meiner Anlage nach ein primitiv empfindender Mensch. Das Leben hat zwar so einiges verwässert, eins aber bin ich geblieben und werde ich bleiben. Ein leidenschaftlicher Jäger. Das schweißende Wild, Blut auf den Federn, Blut auf meinen Händen. Wenn ich das erlebe, so ist mir alles andere gleichgültig. Also, wie ist das damals gewesen in meiner Jugend? Gegen Ende Herbst, als ganz plötzlich starker Frost einsetzte, bekam ich eine Einladung von Karl de Rouville, meinem Vetter. Komm herüber, wir gehen in der Frühe zusammen auf die Entenjagd. Mein Vetter war damals ein bärenstarker Kerl von 40 Jahren, fuchsrot und vollbärtig, ein richtiger Landjunker. Nicht eben gebildet, aber lustig und liebenswürdig. Und mit einem guten Schuss Mutterwitz, der einem diese Leute erträglich macht. Er bewohnte eine Art Schloss oder Gutshof mitten in einem weiten Tal, das ein Fluss durchströmte. Die Hügel ringsum waren bewaldet. Es waren alte Wälder, die zum Gut gehörten. Es gab da drinnen noch prachtvolle Bäume. Man trifft dort noch heute das erlesenste Federwild der ganzen Gegend an. Wer Glück hat, kann dort einen Adler erlegen. Man stößte in diesen jahrhundertealten Beständen auf all die Zugvögel, die unsere dicht bevölkerten Landstriche sonst meiden. Sie behalten die stillen Waldwinkel, die ihnen bei der kurzen nächtlichen Rast Unterschlupf gewährt haben, im Gedächtnis und erscheinen in jedem Jahr wieder. Unten im Tal gab es weite Wiesenflächen, die durch Wasserrinnen entwässert wurden. Lange Hecken trennten sie voneinander. Weiter talauf bildete der Fluss, der bis zu dieser Stelle kanalisiert worden war, eine unübersehbare Sumpffläche. Dieser Sumpf, das idealste Jagdgelände, das ich je kennengelernt habe, war der Augapfel meines Vetters. Quer durch die riesigen Schilfwälder, die den Morast bedeckten, auf ihm lebten, über ihm rauschten und im Winde scharrten, hatte er schmale Gassen gezogen, die man in flachen Booten durchfahren konnte. Diese Boote wurden mit Stangen vorwärts gestoßen und gelenkt. Wenn man in ihnen über die regellose Flut dahinglitt, streiften einem die Schilfhalme um die Mütze, flitzten die Fische flink wie der Blitz in die Krautwolken und tauchten die Blässhühner, kaum dass man noch ihren spitzen schwarzen Kopf zu Gesicht bekam, unter Wasser. Das Wasser ist meine Freude, gewiss auch das Meer, obwohl es zu gewaltig und zu erregend ist, als dass man es je ganz kennenlernte, und auch die reizenden Flüsse, die vorüberströmen, dem Blick entschwinden und keinen Ort haben. Über alles aber liebe ich die Sümpfe, in denen sich das überaus rätselhafte Leben der Wassertiere abspielt. Der Sumpf ist eine Art Zwischenreich. Er hat sein besonderes Eigenleben, seine sesshaften Bewohner, seine weiterreisenden Gäste. Kurz, er ist ein Wesen für sich. Außerdem hat er sein Geheimnis. Nichts ist beunruhigender und zu Zeiten grauenerregender als ein Moorbruch. Woher rührt die Unruhe, die über den wasserbedeckten Flächen brütet? Das uferlose Rauschen im Schilf, die beklemmenden Irrlichter, das rätselhafte Schweigen in windstillen Nächten oder aber die wechselnden Formen des Nebels, die wie Totengewänder über die Halme dahinschleifen. Der kaum vernehmbare Ton, der fern und ganz flüchtig hörbar wird, der eben noch gedämpft herüberklang und der jetzt in der Nähe losdröhnt wie ein Kanonenschuss oder wie der Donnerschlag eines Gewitters. Wirkt all dies zusammen, um den Sumpf zu einer trügerischen Welt zu machen, zu einem Ort, den man meiden sollte, weil auf seinem Grunde ein unlösbares und gefährliches Geheimnis ruht? Nicht dies. Ein anderes Mysterium enthüllt sich hier, tiefer noch und bedeutungsvoller. Es treibt mit den schweren Nebelschwaden dahin und ist vielleicht das Geheimnis der Schöpfung selbst. Denn hat sich nicht in einem solchen stillstehenden Wasser, in der satten Feuchtigkeit der fruchtbaren Erde, von der glühenden Sonne überlodert, der erste Lebenskeim geregt? Ich kam gegen Abend an, es fror Stein und Bein. Das Abendessen wurde im Saal eingenommen. Da drinnen hat sich nichts verändert. Schränke, Wände und die Decke, alles war mit ausgestopften Vögeln bedeckt. Da gab es Sperber, Reiher, Eulen, Ziegenmelker, Bussarde, Habichte, Geier und Falken. Mein Vetter, der in seiner Jacke aus Robbenhaut wie ein komisches Ungetüm in der Polarzone aussah, setzte mir bei Tisch auseinander, wie die Sache vor sich gehen sollte. Wir würden früh um 3:30 aufbrechen müssen, um gegen 4:30 den Punkt zu erreichen, wo wir uns auf den Anstand stellen wollten. Man hätte drüben eine Hütte errichtet, eine Art Blockhaus aus dicken Eisstücken. Wir würden also vor dem bitterkalten Wind, der kurz vor Tagesanbruch aufkommt, einigermaßen geschützt sein. Dieser Wind. Ich habe allen Respekt vor ihm. Er schneidet einem in die Haut mit der Schärfe eines Messers. Er legt sich ins Haar mit der Eiseskälte einer Degenklinge. Er sticht wie mit Stacheln und beißt wie mit Zangen. Er ist Eis und Feuer zugleich. Mein Vetter rieb sich die Hände. Er sagte, so einen Frost habe ich noch nie erlebt. Um 6 Uhr abends schon 12 Grad unter Null. Ich legte mich gleich nach dem Abendessen zu Bett und fiel beim Schein der Flammen, die im Kamin loderten, in Schlaf. Schlag 3 Uhr wurde ich geweckt. Ich zog mir einen Schafpelz über. Mein Vetter erschien in einem Mantel aus Bärenfell. Nachdem wir jeder 2 Tassen heißen Kaffee und darauf noch 2 Schnäpse getrunken hatten, brachen wir auf. Der Feldhüter übernahm unsere beiden Hunde, Plongeon und Pierrot. Draußen drang einem die Kälte bis auf die Haut. In solchen Nächten scheint der Frost der alten Erde den Garaus machen zu wollen. Die eisige Luft wird ganz fest, ganz dick und ist wie mit Händen zu greifen. Kein Hauch bewegt sie. Sie ist starr, wie festgewachsen. Sie drängt den Bäumen bis ins Mark, sie beißt zu und vernichtet die Pflanzen, die Insekten und sogar die kleinen Vögel. Sie fallen aus der Luft und liegen auf der steinharten Erde und werden hart wie sie unter dem unerbittlichen Frost. Der Mond stand im letzten Viertel. Er neigte sich auf die Seite, blass, hinfällig, wie krank hing er da oben. Es war, als ob er sich nicht mehr zu rühren vermöchte, als hätte ihn die scharfe Eisluft an seine Stelle gebannt und dort angefroren. Er verbreitete ein frostiges und trübes Licht. Sein Silber war fahl geworden wie Blei. In 3 Tagen würde er tot sein. Neumond. Wir beide, Karl und ich, gingen nebeneinander, die Schultern hochgezogen, die Hände tief in den Taschen, die Flinte unterm Arm. Ich sah, dass der Atem der Hunde als weißer Dampf aufwölkte. Bald begann der Sumpf, eine der Schilfgassen, die sich durch den dürren, niedrigen Wald hinzogen, nahm uns auf. Wenn unsere Ellbogen die langen Blattbänder streiften, scharrte es leise. Schon spürte ich, dass mir das Herz klopfte und ein Fieber mich schüttelte. Dies Fieber, das mich befällt, sobald ich den Fuß auf ein Moorgelände setze. Heute packte es mich stärker noch als sonst, denn dieser Sumpf war tot. Ein Toter lag unter unseren Füßen. und wir schritten quer durch einen Wald erstarrter Halme über ihn hin. Plötzlich, da die Gasse eine Biegung machte, kam jene Eishütte in Sicht, die man zu unserem Schutz errichtet hatte. Ich ging hinein. Es war noch Zeit. Die ersten Vögel würden erst in einer Stunde erwachen. Ich drehte mich also in eine Decke, um wieder warm zu werden. Als ich da drinnen in dem Gehäuse auf dem Rücken lag und mir den verborgenen Mond ansah, der hinter den durchscheinenden Seitenflächen dieser Polarhütte deutlich zu erkennen war, hatte er sich verwandelt. Vier Spitzen hatte er plötzlich. Doch die Kälte des Sumpfeises unter mir, der Eiswände ringsum unter eisigen Luft, brach alsbald so mörderisch über mich herein, dass ich zu husten anfing. Vetter Karl beunruhigte mein Husten. Er sagte, es wäre schade, wenn wir heute deshalb nicht zum Schuss kommen würden, aber du sollst dir keine Erkältung holen. Machen wir also Feuer. Er ließ den Feldhüter ein Bündel Schilf schneiden. Man schichtete es mitten in der Hütte auf und öffnete die Decke, damit der Rauch abziehen konnte. Als dann die rote Flamme vor den kristallenen Wänden aufzüngelte, setzte ein kaum vernehmbares Zischen ein. Es war, als ob die Eisquadern schwitzten. Karl rief mich nach draußen. »Komm, schau dir das an!« Ich ging zu ihm hinaus und erlebte etwas Überwältigendes. Die Hütte, dieser Eiskegel, blitzte wie ein ungeheurer Edelstein. Er blitzte und blinkte rund um seinen Feuerkern, als wäre soeben ein feuriges Herz aus der vereisten Brust des Sumpfes herausgewachsen. Drinnen aber lagen, wie zwei fantastisch geformte Versteinerungen, unsere beiden Hunde, die sich am Feuer wärmten. Ich starrte das Bild an. Plötzlich erhob sich droben in der Luft ein seltsames Getön. Etwas schrie, und der Schrei schwebte und irrte umher. Das Feuer im Eishause hatte die Zugvögel aus dem Schlaf geschreckt. Es gibt nichts Ergreifenderes als diesen ersten Klang des erwachenden Lebens, das man nicht sieht. Der, bevor noch die späte Helle des Wintertages über dem Horizont aufkeimt, hier, dort, überall, wie ein Wind, der sich erhoben hat, in der finsteren Luft hörbar wird. Eisige Stunde vor Tagesanbruch. So oft ich deinen Vogelruf, deinen auf Vogel schwingenden, dahinirrenden Schrei vernommen habe, war es mir, als hörte ich die Erde aus tiefstem Herzen aufseufzen. Karl sagte, mach das Feuer aus, es tagt. Der Tag begann zu grauen. Ich sah die Enten als Flecke und Striche unter der Himmelswölbung daherschießen und wieder ins Dunkel gleiten. Ein Feuerstrahl blitzte auf. Karl hatte geschossen, und die beiden Hunde brachen ins Schilf. Jetzt schossen wir beide. Nun er, jetzt ich. In kurzen Abständen. Immer wenn überm Schilf ein schattenhafter Zug heranschwebte. Und Pierrot und Plongeon kamen keuchend gerannt und apportierten die blutige Beute. Die kleinen Vogelaugen starrten mich an. Es war jetzt hell. Der Himmel wurde klar und blau. Die Sonne erschien am Rande des Tales. Wir rüsteten eben zur Heimkehr, als zwei Vögel mit gestreckten Hälsen und ohne Flügelschlag über unseren Köpfen dahinbrausten. Ich schoss. Der eine fiel mir genau vor die Füße. Es war eine Knäkente mit silberheller Brust. Plötzlich schrie über mir ein Vogel. Ein abgerissener Klageruf erklang und wiederholte sich unaufhörlich. Der zweite Vogel, der meiner Schrotgarbe entkommen war, kam über den blauen Himmel dahergeflogen und zog um uns seine Kreise. Es war, als schaute er nach seiner toten Gefährtin aus, die schlaff an meiner Hand hing. Karl hockte sich aufs Knie, brachte die Flinte in Anschlag und spähte scharf hinauf. Er wartete, bis der Vogel auf Schussweite heran sein würde. »Du hast das Weibchen erlegt«, sagte er. »Das Männchen fliegt uns also nicht mehr weg.« So war es. Das Männchen blieb. Es kreiste über unseren Köpfen und ließ seinen Klageton erschallen. Nie in meinem Leben ist mir die Klage der leidenden Kreatur so zu Herzen gegangen, wie der schmerzvolle Zuruf dieses Vogels und sein einsamer Flug durch den Raum. Mir war es wie ein Vorwurf. Immer wieder bog er vor dem angehobenen Flintenlauf, der seinem Fluge folgte, zur Seite. Manchmal schien er allein weiterfliegen zu wollen und glitt der Ferne zu, dann aber konnte er sich nicht dazu entschließen und kam zurück, um nach seiner Gefährtin zu suchen. Karl sagte, leg sie auf den Boden, dann wird er sofort herankommen. Er kam wirklich. Er achtete der Gefahr, die ihm drohte, nicht mehr. Sein Vogelherz trieb ihn unwiderstehlich zu seiner Freundin, die ich ihm getötet hatte. Karl schoss. Es war, als würde ein Faden, der den Vogel gehalten hätte, durchschnitten. Etwas Dunkles fiel ins Schilf. Pierrot apportierte in mir. Ich schob das erkaltende Tier zu dem anderen in die Jagdtasche und kehrte noch an demselben Tage nach Paris zurück.
Fritz von Friedl war das mit einer Geschichte über eine Jagd, die zumindest einen der beiden Jäger nachdenklich gemacht hat. Liebe von Guy de Maupassant. Damit geht der Kultursonntag von Radio Salzburg zu Ende. Karin Buttenhauser dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Sonntagabend.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
90 Tote im Nahen Osten durch israelische Angriffe. Knappe Mehrheit gegen Salzburger Stadtregionalbahnprojekt. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Im Libanon, im Gazastreifen und in Syrien sind heute bei israelischen Luftangriffen mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Der neue israelische Verteidigungsminister erklärt die Hisbollah im Libanon jetzt sogar für besiegt, berichtet Marta Georgiev.
Es ist einer der tödlichsten Angriffe im Libanon seit Kriegsbeginn. Mehr als 50 Menschen sterben bei einem israelischen Luftschlag auf ein Wohngebäude nahe der nördlichen Hafenstadt Byblos. Der Angriff habe Kämpfern der Hisbollah gegolten, die sich in dem Gebäude verschanzt haben sollen, so Israel. Verteidigungsminister Katz erklärt die Hisbollah-Miliz am Abend sogar für besiegt. Israels Premier Netanyahu bestätigt unterdessen das, was ohnehin schon viele vermutet haben. Er war es, der im September grünes Licht für die gezielten Explosionen der tausenden Funkgeräte der Hisbollah gegeben hatte. Hunderte Zivilisten kamen damals ums Leben. Ein blutiger Tag auch im Gazastreifen. Dort sind israelische Raketen in ein Haus im Flüchtlingslager Jabalia eingeschlagen. Mehr als 30 Menschen sollen darin Schutz gesucht haben. Von ihnen hat niemand überlebt. 13 Kinder sollen unter den Toten sein. Die israelische Armee spricht einmal mehr von gezielten Angriffen gegen Hamas-Terroristen.
Bei der Volksbefragung über die geplante Salzburger Stadtregionalbahn S-Link hat eine Mehrheit das Projekt abgelehnt. 52,6% stimmten gegen, 47,4% für den Bau. Noch nicht enthalten sind Briefwahlstimmen der Landeshauptstadt. Dort ist das Ergebnis mit 60% an Nein-Stimmen besonders eindeutig.
Die Bevölkerung, ganz speziell jetzt in der Stadt, sagt ganz klar, wir wollen kein Loch durch die Stadt. Das, glaube ich, muss man in aller Deutlichkeit sagen.
Sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ. Eine Niederlage ist das Ergebnis für Verkehrslandesrat Stefan Schnell, ÖVP. Er hält jedoch fest.
Das Ergebnis ist bindend. Ich finde es schade. Hätte mir natürlich ein anderes Ergebnis für Salzburg gewünscht.
Die ÖVP hatte im Vorfeld für den Bau geworben. Mit dem Martinstag erreicht die Ganselzeit morgen ihren Höhepunkt. Manchmal ist aber nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen die Gänse, die auf den Tellern landen, aufgezogen worden sind. Ein neuer Ratgeber informiert über die verschiedenen Gütesiegel in der Gastronomie. Mehr von Alpha Faber.
Wer eine glückliche Gans